Frankfurt.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 31. Ausgabe von Sunport, sagt Michael. Unsere Wirtschaft bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Wie diese aussehen könnte, dazu macht Christian Felber einen Vorschlag mit seinem Konzept der Gemeinwohlökonomie. Dazu hat er vor ein paar Tagen in Düsseldorf einen Vortrag gehalten und ich hatte das Glück, ihn am kommenden Tag noch kurz am Bahnhof treffen zu können, bevor er weitergereist ist. Und er wird uns in der nächsten Viertelstunde sein Konzept erläutern. Ich habe ihn gebeten, sich vorher noch kurz vorzustellen.
Mein Name ist Christian Felber, ich bin 38 Jahre alt, Österreicher, bin politischer Aktivist, freier Tänzer, Autor, unterrichte an der Wirtschaftsuniversität und versuche nach den Grundsätzen der Tiefenökologie meine wissenschaftliche Erkenntnis und meine Werte und mein politisches Engagement und meinen persönlichen Lebensstil in Übereinstimmung zu bringen.
Siehst du in deiner Biografie irgendwelche Punkte, die dazu geführt haben, dass du genau diese Richtung genommen hast?
Also wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann war sicher eine der Schlüsselerfahrungen, dass das, was in meinem Heimatdorf, in dem ich aufgewachsen bin, als ideales Zusammenleben dargestellt wurde, schlussendlich die Nächstenliebe, dass die so ganz wenig gelebt wurde. Und da war eben diese wunderbare Vision auf der einen Seite und wie es sein sollte und die Bibel und die Märchen und auf der anderen Seite dann die real existierenden Menschen und ihr relativ grober Umgang miteinander, was mir sehr wehgetan hat, worunter ich auch gelitten habe. Und es war dann eigentlich, seit ich mich erinnern kann, ein tiefes Anliegen und ein Streben in mir, hier dazu beizutragen, dass der Umgang miteinander feiner wird, dass er gerechter wird, dass er wahrhaftiger und ehrlicher wird und dass eine intensive Beziehung mit der wunderbaren Natur, die uns umgibt und in der ich sehr glücklich aufgewachsen bin, dass diese Beziehung gestärkt wird. Mhm.
Dann hast du ja zunächst mal Romanistik studiert, Spanisch, Politologie und also gestern Abend hast du einen Vortrag über ein neues Wirtschaftsmodell gehalten. Das heißt also, ist es vielleicht auch sogar von Vorteil, wenn man selber kein Ökonom ist, um da zu neuen Ideen zu kommen?
Ich glaube, dass es sogar fast nötig ist. Allerdings nicht nötig, dass man kein Ökonom ist, sondern dass man einen ganzheitlichen Zugang zu der Gesamtheit der Phänomene und der Erscheinungen des Lebens einnimmt. Ich wollte deshalb Universalwissenschaften studieren auf der Universität. Das haben sie allerdings damals nicht mehr angeboten. Universalwissenschaften kommt von Universum und sagt in der Wortbedeutung, dass alles in einer Verszeile inbegriffen ist, dass alles, was da ist, einen inneren Zusammenhang besitzt. Und diesen inneren Zusammenhang von allem, den wollte ich erfahren. Und den will ich immer noch erfahren. Und habe aber zur Kenntnis nehmen müssen, dass das auf den Universitäten nicht möglich ist, weil man dort nur sehr scharf voneinander abgetrennte und zusammenhangslose Teildisziplinen studieren kann. Ich habe deshalb eine Teilmenge derjenigen Studienrichtungen, die mich besonders interessiert haben, auf den Universitäten gelernt, aber das wichtigste Wissen und vor allem das Zusammenhangswissen und das Beziehungswissen habe ich außerhalb der Universitäten mir autodidaktisch angeeignet, über unterschiedlichste Ansätze von der tiefen Ökologie, über die Systemtheorie, über den Buddhismus, die Quantenphysik und andere Ansätze. Und so ist dann schon langsam ein ganzheitliches Weltbild entstanden. Bin ich auch nicht der Einzige. Und aus diesem ganzheitlichen Weltbild heraus ist eine Betrachtungsweise auf die Wirtschaft und das Wirtschaften entstanden, das mich hier zu einer ganzen Reihe von Innovationen gebracht hat in Richtung einer humaneren, menschlicheren Wirtschaft, einer wertbasierten Wirtschaft, einer ökologischen Wirtschaft, einer nachhaltigen Wirtschaft ohne Wachstumszwang. Und diese Überlegungen und Publikationen und auch öffentlichen Stellungnahmen waren offenbar so interessant, auch für akademische Wirtschaftswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass ich heute an der Wirtschaftsuniversität Wien unterrichten darf, obwohl ich das nie studiert habe.
Gestern in deinem Vortrag hast du
die Vorgeschichte kurz erläutert. Also aufgrund der Buchveröffentlichung, wo du in einem Kapitel kurz die Umrisse einer neuen Wirtschaft skizziert hast, hast du dann Reaktionen erfahren? Kannst du die Geschichte noch mal kurz ein bisschen erzählen?
Ja, also zum einen versuche ich immer den Dingen auf den Grund zu gehen, auf den letzten Grund. Und so habe ich mir die Werte und die Ziele und die Anreizstrukturen des derzeitigen Wirtschaftssystems angesehen. Vor allem auch angesehen, weil in den wirtschaftspolitischen Diskussionen sehr oft die schlagenden Argumente die Wertargumente waren, wie eben Freiheit oder Wettbewerb oder Eigeninitiative oder Wachstum, Effizienz, Gewinn, Erfolg. Und ich war sehr unrund und unruhig bei diesen Werten, weil sie nicht lockend und überzeugend und strahlend im Raum gestanden sind, sondern eigentlich niederknüppelnd. Und darum habe ich versucht, die Bedeutung dieser sogenannten Schlagwerte, auf denen das Wirtschaften heute beruht, in der Tiefe mir anzusehen und hier vielleicht den ideologischen Ballast und die Spreu von den fruchtbaren Inhaltskörnern zu trennen und bei der Zusammenschau der Bedeutungskerne, die durchaus Sinn machen, ist dann plötzlich die Grobskizze eines alternativen Wirtschaftsmodells vor mir gelegen, das ich im Schlusskapitel eines Buches Neue Werte für die Wirtschaft veröffentlicht habe. Und darauf hinaus hat sich dann plötzlich eine ganze Reihe von Unternehmern und Unternehmerinnen bei mir gemeldet und haben gesagt, sie würden sich sehr gerne in diesem alternativen Anreizrahmen, den ich hier skizziere, und unter diesen Wertleitsternen unternehmerisch betätigen und auch erfolgreich sein in einer ganz anderen und neuen Bedeutung. Und mir auch helfen, diese Grobskizze zu konkretisieren und zu verfeinern und sich dann auch zu engagieren gemeinsam für die Umsetzung. Mhm. So entstand zunächst die Attac-Unternehmerinnen-Arbeitsgruppe, nicht auf meine Initiative. Und wir haben 2 Jahre lang noch gebrütet, um dann das Feinmodell, die Gemeinwohlökonomie, zur Welt zu bringen. Und bei der Publikation im August 2010 haben sich bereits 70 Unternehmen angeschlossen und die Umsetzung gefordert. Und diese Gruppe ist jetzt in den letzten Monaten auf knapp 300 Unternehmen angewachsen, aus 7 Staaten bereits. Und es gründen sich sogenannte Energiefelder, das sind aktiv Engagierte, die sich für die Verbreitung des Modells einsetzen, zum Teil Unternehmen, zum Teil Studierende, zum Teil Menschen aus allen Berufsgruppen, die einfach ein Interesse daran haben und auch Freiheit darin sehen, ein alternatives Wirtschaftsmodell, in dem sie gerne leben würden, sich selbst zu erschaffen.
Was sind so die Grundideen, die wichtigsten Gedanken deines Modells?
Also die fundamentalste Grundidee ist, dass die gleichen Werte, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen, Vertrauensbildung, Kooperation, gegenseitige Hilfe, Empathie und Teilen, dass die auch zu den Leitprinzipien des Wirtschaftens werden sollen. Indem der Rechtsrahmen, der das Handeln der Wirtschaftsakteure leitet, so umgeschrieben wird, so umgepolt wird, dass wirtschaftlicher Erfolg in Zukunft dann umso leichter möglich ist, je solidarischer, großzügiger, kooperativer, demokratischer und ökologisch nachhaltiger Unternehmen wirtschaften und sich gegenüber allen Berührungsgruppen verhalten. Das ist ein Leitgedanke. Der zweite Leitgedanke ist, dass wirtschaftlicher Erfolg neu bedeutet wird, nicht länger in sogenannten monetären Indikatoren, also in Geldgrößen dargestellt wird, sondern in den Nutzwerten, um die es eigentlich geht, nämlich in der Bedürfnisbefriedigung, in der Herstellung sinnvoller Produkte, in der Stiftung sinnvoller Arbeit, in der gerechten Verteilung der Früchte, in der Mitbestimmung, in einer größtmöglichen Arbeitsplatzqualität, in einer Gleichheit der Geschlechter und in einer größtmöglichen Achtung der Natur. Das soll sowohl bei jedem einzelnen Unternehmen in seiner Erfolgsbilanz gemessen werden, weil Unternehmen sind nicht dazu da, um den Egoismus zu maximieren in Form des Finanzgewinns, sondern Unternehmen sind dazu da, einen größtmöglichen Beitrag zum allgemeinen Wohl zu leisten. Das steht zum Beispiel wortwörtlich seit 1946 in der Bayerischen Verfassung, aber auch Platon hat das bereits breitgetreten. Also das wäre eigentlich immer schon das Verständnis für das Globalziel des Wirtschaftens, und deshalb sollte es auch parallel als Erfolgsindikator für die gesamte Wirtschaft, also als volkswirtschaftlicher Erfolgsparameter eingeführt werden, ein sogenanntes Gemeinwohlprodukt oder ein Gemeinwohlindikator, in dem nicht Geldströme summiert werden, wie es jetzt das Bruttosozialprodukt macht, sondern in dem dort direkt gemessen wird, wie hoch die Lebensqualität ist, wie wohl sich die Menschen fühlen, wie gute Beziehungen sind, wie hoch das Vertrauen ist, wie hoch die Umweltqualität, wie gerecht die Verteilung, wie hoch der Grad der Mitbestimmung, wie gut das Geschlechterverhältnis. Das lässt sich alles problemlos messen, nur wir haben es noch nicht getan und noch nicht in einen ganzheitlichen Indikator zusammengeführt, wie zum Beispiel der Staat Bhutan das macht. Das Bruttoglücksprodukt in Bhutan setzt sich zusammen aus 70 Fragen an die Haushalte und ich glaube, das ist ein sehr stimmigeres und ganzheitlicheres Bild über die Zufriedenheit und die Lebensqualität in einem Staat als die Aggregierung monetärer Größen. Ja, vielleicht ein letzter Aspekt ist das Eigentum von einer absoluten Freiheit, die in jeder Hinsicht unbegrenzt ist, zu einer relativen Freiheit wird. Das heißt, dass alle Menschen ausreichend und viel verdienen dürfen, dass es Privateigentum gibt bis zu einer gewissen Größe, dass es auch private Verfügungsmacht über Produktionsmittel, sprich Unternehmen gibt, aber eben nur alles bis zu einer gewissen Grenze. Weil wenn wir das Eigentumsrecht absolut stellen, dann werden die einen wenigen unendlich reich und mächtig und vor allem im Verhältnis zu anderen so mächtig, dass sie politisch alles bestimmen können und dadurch schlussendlich die Demokratie abgeschafft wird. Systemrelevante Banken, transnationale Konzerne und mehrstellige Multimilliardäre sind das Ende der Demokratie.
Genau.
Details zu deinem Modell kann man zum einen in deinem Buch nachlesen. Wir werden das alles von unserer Website sunpod.de aus verlinken. Ebenfalls noch weiterführende Interviews und auch dein gestriger Vortrag ist auch aufgezeichnet worden. Der wird wahrscheinlich auch als Video dann verfügbar sein. Das heißt also, wir brauchen das jetzt im Detail nicht weiter auszuführen. Bei deinem Vortrag gestern hatte ich den Eindruck, obwohl du das nicht explizit angesprochen hast, dass du in irgendeiner Weise auch spirituell motiviert bist. Dass halt dieses Modell, was du da entwickelt hast, auch ein Ausdruck deines Weltbildes ist, ja auch in dieser Hinsicht. Ich habe so den Eindruck, dass es mittlerweile wieder möglich ist, auch sowas auszusprechen. Also gestern hast du ja argumentiert, im Grunde mit Neurowissenschaft, mit mehr naturwissenschaftlich, dass man also alles, was du vorgeschlagen hast oder mit Meinungsumfragen, dass man das auf dieser Ebene begründen kann. Also im Grunde objektiv, aber gleichzeitig gibt es ja auch immer diese subjektive Komponente. Deswegen hat mich ja auch interessiert, wie dein Werdegang war, wie du dazu gekommen bist. Welche Rolle spielt da dein Glaube oder dein spirituelles Weltbild?
Ja, also mittlerweile erlebe ich mich und verstehe ich mich als zutiefst spirituellen Menschen, allerdings auf einer überkonfessionellen Basis. Ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an und der Spirit, der Geist oder der Atem, das sind die beiden lateinischen Wortbedeutungen, ist schlicht das, was uns alle miteinander verbindet. Und ich glaube, wir können sehr gut aus den historischen Extremen auch hier spirituelle Konsequenzen ziehen, indem wir zwar auf der einen Seite die Verbundenheit, die zwischen uns allen da ist, anerkennen und wahrnehmen lernen und damit dahinter kommen, dass ein Gegeneinanderagieren und Wettbewerb zwecklos ist und sinnlos ist. Aber gleichzeitig sind wir einzigartige Menschen innerhalb dieses Verbundes und dieses Zusammenhangs und wir können nur glücklich werden, wenn wir dieses einzigartige Potenzial zur Erfaltung bringen. Das wäre der Kernbegriff meines Freiheitsverständnisses. Und so gesehen ist es kein Widerspruch, dass wir sowohl verbunden sind, als auch einzigartig und frei. Und meiner Meinung nach hat die Welt vor dem Kapitalismus und auch ein falsch verstandener Kommunismus hat die Verbundenheit ohne persönliche Freiheit gelebt. Der Kapitalismus und der Neoliberalismus haben die persönliche Freiheit übertrieben in den Egoismus, sodass dann die Freiheit ohne Verbundenheit war. Und was wir jetzt da vielleicht als historische Synthese und Integration erlernen könnten, wäre Freiheit in Verbundenheit. Und das bedeutet eben, dass wir zwar uns einzigartig entfalten dürfen und ganz unterschiedliche Lebensstile pflegen dürfen, aber das Ganze immer nur unter permanenten Spüren und Wahrnehmen aller anderen, die da sind und von allem anderen, was da ist. bei der Argumentation in den Vorträgen wähle ich grundsätzlich keine spirituelle Argumentation, ganz bewusst, weil mit religiösen und spirituellen Argumenten unter Anführungsstrichen eigentlich nur Legitimationen, weil man es ja nicht argumentieren kann oder noch nicht, wurden schon sehr viele Kriege gerechtfertigt. Ja. Und deshalb bin ich bei der wirtschaftspolitischen Diskussion sehr dafür, hier auf der ethischen Argumentebene zu bleiben. Und auf Nachfrage erzähle ich ja sehr gerne über meinen spirituellen Erfahrungshintergrund und meinen spirituellen Motivationshintergrund, was mich vorantreibt. Und das ist zum einen der tiefe, tiefe Sinn, den ich in dieser politischen Arbeit erlebe und erfahre. Und zum anderen auch eben die Verbundenheit, die ich wahrnehme. Und ich merke, wenn ich meinen Beitrag leiste, dass diese Verbundenheit sichtbar gemacht werden kann und dass die fruchtbaren Schlussfolgerungen aus dieser feststehenden Verbundenheit gezogen werden können durch gemeinsame Erkenntnis und Bewusstwerdung. Das treibt mich ganz, ganz stark voran und daraus schöpfe ich fast unendlich viel Kraft und Energie für die politische Arbeit.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.com.